Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Martin Böttcher und diese Echtzeit, auch wenn man es nicht sieht, wird von mir ganz in Schwarz moderiert. Das hat jetzt nichts mit Trauer zu tun, sondern das ist ein Modestatement, behaupte ich mal. Und da sind wir schon mitten in unserem Thema für heute. Was soll man nur anziehen? Mode also. Hören wir mal rein in die Geschichten, die uns so erwarten.
Mode ist etwas, das dem gerade vorherrschenden bevorzugten Geschmack oder den vorherrschenden Überzeugungen entspricht.
Wenn Sie an eine Handtasche denken, dann ist es möglich für Menschen, die sich die Originalprodukte leisten können, auch auf Fakes zurückzugreifen.
Bei Weiß muss ich sofort an einen ganz bestimmten Ton denken, das Off-White oder das gebrochene Weiß. Durchaus geeignet, sogar als ganzes Outfit.
Ich habe irgendwann groß ausgemistet und dieses Konzept der Capsule Wardrobe so ein bisschen für mich entdeckt.
Trägst du das Kleid von deiner Mutter?
Meine Mutter ist gestorben und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da was anziehe von ihr und trage das auch sehr bewusst.
Ein Thema, vier Facetten, darum geht es hier bei der Echtzeit. Heute fragen wir, alles schick? Und schauen uns an, was man unbedingt im Kleiderschrank haben sollte. Wir verraten die Modefarbe des Sommers. Kleiner Spoiler, es ist nicht schwarz. Und erst einmal geben wir ein paar tausend Euro für Handtaschen aus. Oder doch nicht? Heute gibt es bei uns jede Menge über Mode zu erfahren, auch über die dunklen Seiten von Mode, gefälschte Markentaschen zum Beispiel. Fälschungen gibt's ja schon lange, wir kennen sie vielleicht aus dem Urlaub, Chanel-Taschen mit Plastikleder oder solche, die so tun, als wären sie von Louis Vuitton, aber irgendwie sind die Initialen verrutscht. Diese Art von Replikaten, die sind relativ schnell als Fälschung erkennbar, sie wirken geschmacklos und sind für Mode- bzw. markenbewusste Menschen keine Option. Aber in letzter Zeit hat sich was getan. Sogenannte Superfakes tauchen verstärkt auf. Fälschungen, die so gut gemacht sind, dass sie für viele interessant sind und damit auch für Katharina Kühn. Hallo.
Hallo.
Superfakes, das ist werbetechnisch natürlich ein idealer Name. Gleich mal sagen, dass ein super Angebot da ist. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter früher auch mal eine gefakte Tasche gekauft hat. Aber das war ihr dann unangenehm, weil es so offensichtlich war, dass es keine echte ist. Hat sich durch die Superfakes vielleicht etwas geändert?
Den Eindruck habe ich zumindest bekommen, als ich mich online umgeschaut habe, dass sich eher viele damit sogar brüsten, gut nachgemachte Kleidung oder Accessoires wie Taschen gekauft zu haben.
Ich habe mal wieder was zugeschickt bekommen. Ich liebe diese Seite. Ich liebe diese Klamotten. Ich bin richtig hyped mit diesen Sachen und ich werde euch jetzt mal angezogen zeigen.
Also hier zeigt eine junge Frau auf TikTok wirklich stolz ein gefälschtes Shirt von Jill Sanders, Socken von Ami Paris oder ein Hut von Jacques Mu. Und sie hat alles von einer bestimmten Website gekauft, die sich auf solche Fälschungen spezialisiert hat. Wer dann einen Promocode von ihr angibt, bekommt sogar noch Prozente. Andere Frauen zeigen auch explizit Taschen und werben dann für dieselbe Website, allerdings oft nur mit Musik und geschriebenen Text. Darum habe ich die nun nicht als Beispiel genommen. Und wenn wir uns das Jugendbarometer 2022 anschauen, da haben 37% der jungen Menschen angegeben, beabsichtigt, online gefälschte Produkte gekauft zu haben. Also das breitet sich über die sozialen Medien extrem aus.
Das heißt, das ist ganz und gar nicht mehr ein Nischenphänomen. Wenn wir nochmal uns die Taschen näher angucken, was ist denn nun an den Superfakes anders als an all den anderen Fälschungen, die wir vielleicht von früher kennen?
Ja, wie du schon gesagt hast, die sind viel besser gemacht als das, was man bisher gesehen hat. Und auf der Straße würdest du wahrscheinlich locker damit durchkommen.
Würde ich denn einen Superfake erkennen oder würdest du einen Superfake erkennen?
Also bei dir weiß ich es nicht. Ich glaube ich nicht. Ich habe mit dem Influencer Charles Gross gesprochen. Er erklärt auf TikTok so 1,3 Millionen Followern regelmäßig die neuesten Luxusmodelle und Trends und hat mir eine Superfake Birkenbag gezeigt. Also so der Klassiker von Hermes, der startet momentan so bei 8.000, 9.000 Euro, wenn du ihn neu kaufst.
The dust bag even looks like Hermes.
Sogar der Staubbeutel sieht nach Hermes aus. Du fühlst, dass es echtes Leder ist und das ganze Zubehör ist auch dabei, wie die Papiere und das Lederband.
Even down to the paperwork and the ribbon.
Hat dir Charles Gross denn vielleicht auch ein bisschen mehr erzählt, wie man so Fakes, Superfakes erkennen könnte? Vielleicht gibt es doch so ein paar Anhaltspunkte?
Ja, er hat mich auf ein paar Details aufmerksam gemacht. Der Geruch war chemisch, das Leder war zu glatt, glänzend, die Naht wirkte nicht wie von Hand genäht, das sehen aber eher Profis. Er hat die Tasche übrigens mit einer Organisation gekauft, die gegen Fälschungen arbeitet, um dann in einem Video auf genau diese Unterschiede hinzuweisen. Ich habe mich dann noch mit Björn Holzhauer verabredet. Er ist Senior Brand Expert bei der Secondhand-Plattform Vinted und kontrolliert seit mehr als 10 Jahren Mode und Accessoires von Luxusmarken auf ihre Echtheit. Seit letzten Sommer hat Vinted nämlich in Hamburg ein Zertifizierungszentrum, in das man seine Produkte gegen eine Gebühr einschicken und prüfen lassen kann. Und Holzhauer hat mir 2 Taschen einer Luxusmarke gezeigt, ein Original und eine Fälschung.
Die eine ist ein bisschen dicker, die andere ein bisschen dünner. Das liegt daran, dass die eine benutzt wurde, die andere nicht. Wenn man sich das von der Seite anschaut, haben wir hier die Kantenversiegelung ganz schön. Die ist bei der einen Tasche sehr dick und unsauber, bei der anderen sehr dünn und filigran. Also das ist so eine Gummifarbe, die relativ schnell trocknet. Und wenn ich da hier eben an der Kante entlang gehe, mich ein bisschen vermale, dann ist das Teil eigentlich schon direkt ruiniert. Und die Fälscher benutzen häufig eine etwas zähflüssigere Kantenversiegelung, die eben leichter aufzutragen ist, aber auch den Nachteil hat, dass die Kantenversiegelung dann insgesamt sehr dick am Ende aussieht.
Die Kantenversiegelung, interessant. Aber man muss also wirklich einen guten Blick haben für diese allerkleinsten Details. Und wer kauft dann diese Fälschung?
Das habe ich Fernando Fastoso gefragt. Er ist Professor für Luxusmarken an der Hochschule Pforzheim und er räumt mit dem Vorurteil auf, dass das nur Menschen kaufen, die sich das Original nicht leisten können. Seiner Erfahrung nach sind die Superfakes einerseits für die aufstrebende Mittelschicht interessant, aber weil sie eben so gut gemacht sind, auch für die Upper Class.
Wenn Sie an eine Handtasche denken von namhaften Marken, die man nur sehr schlecht oder sehr schwer erstehen kann, dann besteht auch ein gewisses Risiko, diese Tasche zu nutzen, weil sie zu Schaden kommen könnte. Und so in dem Kontext ist es interessant oder attraktiv, die Möglichkeit, auch Alternativen zu haben, die gut aussehen, aber keine Originale sind, damit man das finanzielle Risiko ein bisschen eingrenzen kann.
Und hinzu kommen dann auch noch Jugendliche und junge Erwachsene, denen jetzt Markenprodukte wichtiger sind als noch vor ein paar Jahren. Also auch Azubis und Studierende wollen Balenciaga oder Dior tragen. Eine Bekannte hat vor einiger Zeit eine gefakte Celine-Tasche gekauft. Sie möchte anonym bleiben, deswegen hören wir jetzt nachgesprochen, was sie dazu gesagt hat.
Natürlich hätte ich auch in meiner Preisklasse eine billigere Handtasche kaufen können, aber damals waren diese Taschen sehr angesagt und ich wollte wohl dazugehören. Bestellt habe ich damals auf einer Internetseite, die es heute nicht mehr gibt. Dann hat es 8 Wochen gedauert, bis die Tasche aus China geliefert wurde. Ein schlechtes Gewissen habe ich aber nicht gehabt. Wenn eine Tasche 3000 Euro kostet, ist der Preis einfach nur unverschämt.
Und was hat sie dann anstelle der eigentlich ja 3000 für ein Original geforderten Euro gezahlt?
Auch ein paar hundert Euro, aber die Tasche wirkt halt edel, das Leder ist weich und die Tasche sieht auch nach ein paar Jahren noch top aus.
Also der Markt, der differenziert sich da weiter. Die Käuferin hat gesagt, die Seite, auf der sie die Tasche bestellt hat, die gibt's nicht mehr. Wo kann man denn ja Fälschungen bestellen? Ist das so bekannt oder muss man sich da ins Dark Web begeben?
Nein, es reicht, auf Reddit zu gehen. Da tauschen sich die Nutzer über die besten Wege zu den Fälschungen aus. Wie schon gesagt, auf TikTok werben auch Userinnen für große Verkaufsseiten. Und auf diesen Verkaufsseiten werden die Produkte dann so präsentiert, dass kein Firmenlogo zu sehen ist, aber ganz klar ist, so hier wird eine gefälschte Margot-Bag von The Row angeboten, dort ein Nike-Pullover. Meistens kommen die Produkte aus China und interessant ist auch, wo genau das gefertigt werden soll. Meine Bekannte hat da zum Beispiel von einem Gerücht gehört.
Ein chinesischer Bekannter hat mir hinterher erzählt, dass die Taschen wahrscheinlich dort produziert werden, wo auch die echten Celine-Taschen hergestellt werden, also in derselben Fabrik. Die Arbeiter machen dann aus Überschussmaterialien unter der Hand neue Taschen oder verkaufen Musterteile weiter.
Ich habe das auch schon mal gehört, aber stimmt das denn? Also sind das wirklich Taschen, die nicht nur wie echte aussehen, sondern auch so produziert werden, nur eben nicht offiziell?
Ja, diese Annahme ist mir in der Recherche immer wieder begegnet. Allerdings hat Björn Holzhauer gesagt, dass die Stücke selten an einer Produktionsstätte komplett hergestellt werden. Also das Leder für eine Tasche wird in einer Fabrik gefertigt und in einer anderen Fabrik kommt dann das Etikett dran. Und er verweist auch auf die recht strengen Kontrollen.
Da gibt es Kontrollen, die Mitarbeiter müssen ihre Taschen zeigen. Es gibt bestimmte Zutaten, die genau abgezählt sind. Also wenn ich jetzt zu Louis Vuitton, Gucci, Fendi gehe, dann habe ich zum Beispiel die Metallteile, das heißt irgendwie ein Karabiner, der an der Tasche befestigt ist. Und da weiß ich, ich habe 10 Stück, davon kann ich 10 Taschen herstellen. Wenn ich am Ende 10 Stück verbraucht habe, da liegen aber nur 8 Taschen, dann gehen dort direkt die Alarmanlagen los und dann gibt es natürlich ein Problem.
Das ist natürlich keine schöne Vorstellung. Ist den Käufern das denn klar?
Vielleicht, wenn sie sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen oder zum Beispiel Charles Gross folgen. Der rät nämlich genau aus diesem Grund auch von Superfakes ab.
Was die Käufer nicht wahrhaben wollen, ist, dass es sehr gefährlich ist. Wir wissen nicht, was mit unserem Geld noch finanziert wird. Das hier mag eine gut gefälschte Birkin-Tasche sein, aber vielleicht machen die Menschen, die sie herstellen, auch gefälschte Medikamente oder müssen unter unsicheren Bedingungen arbeiten.
Und auch das, sagt Charles Gross, die anderen mögen ja nicht merken, dass es sich um eine Fälschung handelt. Aber das Gefühl, eine hochwertig mit Hand verarbeitete Handtasche zu haben, das schaffst du durch eine Fälschung natürlich nicht.
Wäre ich mir gar nicht so sicher. Super gefakte Handtaschen. Katharina Kühn hat uns erklärt, warum sie so viele kaufen und warum man das vielleicht besser bleiben lassen sollte. Katharina, vielen Dank, dass du das für die Echtzeit recherchiert hast.
Gerne.
Von den Handtaschen zu den Farben hier in der Echtzeit. Weiß ist ja streng genommen keine Farbe, sagen zumindest Experten. Aber das interessiert modebewusste Menschen überhaupt nicht. Wir sagen, natürlich ist Weiß eine Farbe. All white, also weiß von Kopf bis Fuß, das ist gerade Trend. Und zwar einer, der auch außerhalb von Brautmode zu beobachten ist. Mandy Schielke hat sich für uns genauer angeschaut, was den Reiz dieses hellsten aller Outfits so ausmacht.
Bei Weiß muss ich sofort an einen ganz bestimmten Ton denken, von dem ich finde zumindest, dass der recht vielen Menschen steht. Und zwar ist das Off-White oder das gebrochene Weiß durchaus geeignet, sogar als ganzes Outfit.
Ich trage Weiß super gerne rund ums Jahr, wobei ich es im Sommer besonders kleidsam finde.
Ich würde auf gar keinen Fall einen All-White-Look tragen, weil ich finde, dass es viel zu clean aussieht. Und das große Problem ist, wenn es dann nicht mehr ganz clean ist, dann sieht es auch einfach gar nicht mehr gut aus.
Weiß, eine streitbare Farbe. Eine Farbe mit vielen, mitunter auch widersprüchlichen Bedeutungen. Farbe der Unschuld und Reinheit, der Sorglosigkeit, des Friedens. Aber auch mit Blick auf die Suffragetten-Symbolfarbe des politischen Widerstandes. Meghan Markle zeigt sich im weißen Hosenanzug, Jennifer Lawrence im schneeweißen Abendkleid. Alexander Zverev trägt auch außerhalb des Tennisplatzes legere All-White-Outfits.
Mich erinnert das immer auch so ein bisschen an die späten 90er oder früher 2000er. Da gab es gerne so Hip-Hop-Videos, wo alle Leute weiß angezogen waren. Und das ist ja auch so ein Trend.
Und den beobachtet die Modeexpertin Diana Weiß bei vielen Designern. Jill Sander, Yamamoto, Valentino.
Wirkt immer schick und luxuriös und ein bisschen abgehoben. Also etwas ist etwas Außeralltägliches, weil es tatsächlich auch ein Stil ist, der gar nicht alltagstauglich ist. Und das ist genau das, was wir daran so schick finden. So ist es ja häufig in der Mode.
Weiß von Kopf bis Fuß. Dazu die passende Handtasche, ebenfalls weiß. Influencer und Modebloggerinnen lieben diesen Look. Es geht bildlich um Kontraste zum Hintergrund und es geht um Distinktion.
Der Ökonom Thorstein Veblen hat diesen Begriff der demonstrativen Muße geprägt. Es geht darum, dass Leute mit ihrer Kleidung anzeigen, dass sie keine Arbeit verrichten müssen, zumindest keine körperliche Arbeit, wo sie mit Schmutz, Erde, Acker und so weiter in Berührung kommen. Und da passt dieses Weiße natürlich sehr gut, weil man dann direkt sehen kann, sowas, was praktisch ist oder etwas, was strapazierfähig ist, das spielt gar keine Rolle bei meinen Überlegungen, wie ich mich anziehe, weil mein Alltag einfach nur total sauber ist und von der Abwesenheit von Arbeit geprägt ist.
Weiß, eine Farbe, die aus der bürgerlichen Kultur kommt, als Gegenbewegung zur Hofmode, die ja sehr farbenfroh und aufwendig war, mit viel Gold und Glitzer. Weiß, schlicht und hochwertig zugleich, heißt heute Quiet Luxury. Und auch im Kosmos Tennissport hält sich der weiße Dresscode hartnäckig. In vielen Clubs gilt noch immer eine strikte All-White-Policy. Egal, wie rebellisch Tennisstars diesen Look schon in den 1980er Jahren revolutionierten. Weiß ist natürlich nicht gleich weiß und weiß ist auch eine schwierige Farbe, schwer herzustellen und noch schwieriger aufrechtzuerhalten. Denn das, was einst weiß war, sieht nach dreimal Waschen zumindest anders aus und kann zur echten Enttäuschung werden.
Deswegen, die meisten Weißtöne, die wir so finden, sind halt abgetönt mit Pigmenten in die eine oder die andere Richtung. Es gibt aber sehr viele Weißtöne, oder die sind auch sehr beliebt, die eben so ins bräunliche, gelbliche, so ins warme Farbspektrum geben.
Nuancen, die dann fantasievolle Namen tragen wie Buttercream, Vanilla, Sandshell oder Light Peach. Die Sorge, dass Weiß unvorteilhaft sein und aufsetzen könnte, kann in Zeiten von Body Positivity, jeder Körper ist schön, so wie er ist, bequem abgelegt werden. Und klar, Weiß ist neben Schwarz die Unisex-Farbe schlechthin. Alle können Weiß tragen. Je dunkler der Teint, desto eindrücklicher wird der All-White-Look. Komplett-Fans sollten allerdings bei Turnschuhen und Sneakern darauf achten, dass die absolute Makellosigkeit hier schnell zum Fashion-Fauxpas werden könnte. Und noch eine Warnung.
Ja, also wenn die Zähne weißer sind als die Bluse, sollte man sich überlegen, ob man das wirklich möchte. Und das fällt mir in letzter Zeit auf, dass doch man häufig, also geradezu aufdringlich weiße Zähne sieht. Und da die ja auch hergestellt und bezahlt wurden, würde ich sagen, das kann man auch unter Mode subsumieren, genauso wie die Kleidung.
Weiß, sauber und im Trend, aber nicht sehr praktisch, schon gar nicht für Fahrradfahrer. Mode ist nicht nur schön, sondern auch eine Umweltsünde. Wir kaufen zu viel, was wir nicht brauchen. Und bei der Herstellung all dieser unnützen Teile, da wird die Umwelt massiv verschmutzt. Ausgerechnet aus der Modewelt kommt nun das Konzept Capsule Wardrobe. Das bedeutet maximal 33 Teile oder so ähnlich pro Saison, aber inklusive Accessoires und allem. Das klingt erstmal gar nicht so wenig. Und tatsächlich gibt es Menschen, die das noch locker unterbieten. So wie Ekaterina Poljakova. Sie hat als Minimal Mimi einen YouTube-Kanal und wenn sie da ihren Kleiderschrank zeigt, dann klingt das so.
Insgesamt besteht meine Capsule Wardrobe für den Frühling aus 4 Hosen, 3 Blazern, 2 Strickpullis, 5 leichten Langarm-Shirts und einer Bluse. Und dann habe ich noch einen leichten Übergangsmantel zum Drüberziehen.
Ein Kleiderschrank, der sehr viel leerer ist als bei den meisten von uns. Wie das geht, mit so wenig Klamotten auszukommen, das wollen wir von Minimal Mimi alias Ekaterina Poljakova wissen. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Nochmal genau gefragt, wie viele Kleidungsstücke hast du im Schrank?
Also für die aktuelle Saison sind es knapp 20 Schuhe mitgezählt und Accessoires. Und insgesamt für das ganze Jahr über sind es um die 30.
Und bei diesen Zahlen, wie ist das dann mit Socken und Unterwäsche? Zählt das dazu oder zählt das extra?
Das zählt nicht mit, nein.
Aha. Ja. Wenn ich in meinen Schrank gucke, dann sind da alleine 30 T-Shirts, 15 Paar Hosen, jede Menge Jacken und die Schuhe, die will ich gar nicht erst aufzählen. Wie geht das denn, mit so wenig Kleidungsstücken auszukommen? Wie hat man da immer was Passendes zum Anziehen?
Ja, also ich hatte früher öfter das Problem, dass ich vor meinem Kleiderschrank stand und der eigentlich voll war, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich nichts Passendes zum Anziehen habe. Und ich habe dann irgendwann groß ausgemistet und dieses Konzept der Capsule Wardrobe so ein bisschen für mich entdeckt. Also, dass man eine Garderobe hat, die eher aus Lieblingsteilen besteht, die vielseitig kombinierbar sind. und man eben das ganze Jahr über tragen kann.
Also dieses Capsule-Wardrobe-System, das bedeutet, man hat so ein paar Basics, die aber alle miteinander so kombinierbar sind und man kann sie übereinander ziehen, so wie im Zwiebellook?
Ja, genau. Und im Idealfall hat man eben eine Grundgarderobe, die man das ganze Jahr übertragen kann und die ergänzt man dann je nach Saison mit einzelnen Teilen, die dann für die Wetterlage passend sind.
Was bedeutet das denn für die Farben zum Beispiel? Also sind das dann alles unterschiedliche Farben, die aber irgendwie gut zusammenpassen?
Ja, ich denke, dass viele bei einer Capsule Wardrobe als erstes an so eine ganz schlichte und langweilige Garderobe denken, die nur aus neutralen Tönen besteht. Aber das muss gar nicht der Fall sein. Also wenn man gerne Farben trägt, dann kann man das so lösen, dass man eben eine Grundgarderobe aus Basic-Teilen hat, die eben vielseitig kombinierbar sind und die ergänzt man dann mit Farben und Mustern und das sind dann sozusagen die Highlights der Garderobe, die Statement-Pieces.
Wie ist das denn bei dir? Welche Farbe ist da hauptsächlich vorherrschend?
Also meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich schwarz. Das mag ich einfach am liebsten, das trage ich zu jedem anders. Das kann man ganz schnell anders kombinieren. Also mit anderen Schuhen und ein bisschen anderen Make-up oder eine Frisur und dann ist es auch ein Abendoutfit.
Um was geht's da eigentlich genau bei Capsule Wardrobe? Geht's da um Nachhaltigkeit oder ist das nicht doch wieder gerade so eine Sache, die ja entdeckt wurde von den sozialen Medien oder in den sozialen Medien, auch von der Modewelt und vielleicht am Ende des Tages doch wieder nur eine Verkaufsmasche ist?
Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Also ich glaube, die meisten interessieren sich schon eher aus praktischen Gründen dafür. Also der Umweltaspekt, der kommt, glaube ich, auch mit dazu. Bei mir kam das beides zusammen. Also ich kaufe mir halt Teile dazu, wenn ich merke, mir fehlt funktional was oder wenn was Altes ausgedient hat. Also dieser Umweltaspekt war mir schon immer wichtig. Aber eine Capsule Wardrobe an sich bedeutet nicht automatisch, dass man nachhaltiger lebt. Also natürlich kann man auch ständig neue Teile dazu kaufen und anderes aussortieren.
Was macht das denn mit einem? Was macht das mit dir und deinem Leben, wenn der Schrank ziemlich leer ist? Es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Mark Zuckerberg, vom Meta-Konzern, der Facebook-Erfinder, mit seinen grauen T-Shirts, der sagt, dass er dadurch unglaublich viel Zeit spart. Die braucht er wahrscheinlich zum Arbeiten. Wie ist das bei dir? Was ermöglicht dir das vielleicht im Leben? Beziehungsweise warum ist das so wichtig für dich, so wenig zu haben?
Ja, die Zeitersparnis sehe ich auch auf jeden Fall. Also man hat morgens nicht schon diese Entscheidungsenergie, die man investieren muss. Aber grundsätzlich habe ich auch gemerkt, dass ich dann meine Kleidungsstücke noch mehr mag als vorher. Also da ist viel mehr Wertschätzung und dann bin ich auch motivierter, sie zu pflegen. Und ich habe früher auch gern mal ein Teil, wenn ein Knopf abgefallen ist oder so, dann habe ich es irgendwo in der Ecke vergessen, weil es gab ja dann andere Teile und so. Und jetzt bin ich eher motiviert, dann die Sachen zu reparieren und mich wirklich zu kümmern und auch meine Wäsche zu machen. Das macht mir jetzt viel mehr Spaß als früher.
Vielleicht hast du ganz zum Schluss noch einen praktischen Tipp für uns oder vielleicht auch vor allem für mich. Wie schafft man das, seinen Kleiderschrank so auszumisten, dass da wirklich nur noch ein paar Teile drin liegen? Wie schafft man das, sich von vielleicht auch liebgewonnenen Dingen zu trennen? Wie geht man da am besten vor?
Also ich würde als allererstes einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Dann sucht man sich alles, was man hat, zusammen, damit man erstmal einen Überblick hat, was habe ich eigentlich. Und dann würde ich für mich so eine kleine Analyse machen. Welche Funktion muss meine Garderobe eigentlich für mich im Alltag erfüllen? Und welcher Stil ist sinnvoll? Also sollte es eher elegant oder casual sein? Wahrscheinlich ist es bei den meisten eine Mischung. Ich habe da für mich zum Beispiel festgestellt bei dieser Analyse, dass für mich Radfahren eben alltäglich ist. Und deswegen machen helle Hosen einfach keinen Sinn für mich. Also die werden so schnell dreckig. Und dann würde ich beim Ausmisten am besten nach Kategorien vorgehen. Also dass man zum Beispiel mit Oberteilen anfängt, dann mit Hosen weitermacht und dann das Ganze möglichst positiv gestalten, dass man sich nicht so sehr auf die Sachen konzentriert, die man aussortiert, weil vielen Leuten fällt ja das Loslassen von materiellen Besitztümern schwer. Und es ist leichter, wenn man sich auf das konzentriert, was man behalten möchte. Und da muss man einfach ehrlich zu sich sein. Also Teile, die man nie trägt, die zu groß, zu klein sind, Fehlkäufe waren, nicht zum eigenen Stil passen, die kann man aussortieren. Und alle Teile, bei denen man weiß, das sind Lieblingsteile, die trage ich regelmäßig, die kann ich vielseitig kombinieren, die hängt man dann wieder zurück. Und das hat auch den Vorteil, dass man seine spätere Capsule Wardrobe schon visuell vor sich hat. Das ist auch eine schöne Motivation dabei.
Auf dem Weg zum leeren Schrank. Ekaterina Poljakova alias Minimal Mimi, die zeigt es unter anderem bei YouTube. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Unter Geschwistern, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, unter Geschwistern, da tauscht man schon mal Klamotten aus, auch nach den Teenagerjahren. Aber mit den Eltern, die Klamotten tauschen? Wenn Töchter die Kleider ihrer Mütter tragen, dann ist das oft mehr als nur eine praktische Frage. Da geht's um Gefühle, um Erinnerungen, um Geschichten und Geschichte. Ulrike Jelling hat nachgefragt und unter anderem auch mit eigener Tochter und mit der Mutter vorm Kleiderschrank gestanden. Vor allem aber mit der besten Freundin. Die hatte einfach den vollsten Schrank.
Das ist der, darf ich vorstellen, Popeline-Mantel. Ein ganz tolles Material mit Gürtel. Da war ich vielleicht 10 oder so, da hat die das getragen. Ich zieh den gar nicht an. Den zieht meine Tochter an. Den hat sie sich sofort gekrallt, als sie den bei mir gesehen hat. Und ich freue mich dann. Ich denke, das ist doch schön, wenn dieser Mantel und damit auch irgendwie meine Mutter so in meiner Tochter weiterlebt auf irgendeine Art und Weise.
Ja, also ich trage ganz oft Klamotten meiner Mutter. Meine Mutter ist gestorben und wir hatten ungefähr die gleiche Größe. Und sie hatte wirklich für meinen Geschmack einen sehr guten Kleidergeschmack. Und also ich freue mich jedes Mal, wenn ich da was anziehe von ihr und trage das auch sehr bewusst.
Oh, das habe ich getragen, als ich 16 war. Das war so meine Hippie-Phase. Hat meine Mutter sich irgendwie so ein Kleid aus Indien besorgt? Keine Ahnung.
Keine Option. Ich habe noch nie etwas von meiner Mutter angezogen. Gar nicht.
Was haben wir jetzt hier noch?
Ich glaube, das geht gar nicht. Da fühle ich mich ganz fremd.
Hier.
Oh. Echt, die Kleider meiner Mutter? Da habe ich eher von meinem Vater was angezogen. Der hatte so graue, karierte Flanellhemden. Und Mitte 80er war das doch total in.
So ein Glitzerzeug. Das war ihre Jugendphase. Also die waren richtig heißer Feger.
Ich finde die Sachen nur furchtbar von meiner Mutter, nur furchtbar. Das ist alles beliebig, da hat kein Kleidungsstück eine Geschichte, da gibt es nichts.
Und das ist doch eine Qualität, sowas findest du heute nicht mehr.
Also ich habe hier so einen Rock, der hat so eine Fetzen irgendwie so ein bisschen, geht fast bis zu den Knien und ist eher so eng anliegend. Ist jetzt total wieder in tatsächlich und ich habe dabei so ein Foto von dir im Kopf, wo du am Strand stehst, am Meer und diesen Rock anhast. Und es ist nicht ganz mein Style, aber irgendwie kann ich den nicht loslassen.
Ich glaube, das hat meine Mutter sich mal selber geschneidert. Auch aus so einem Dederon-Stoff, hör mal.
Der Osten lebt.
Genau. Cool, hier so mit pink-orangenen Blumen auf schwarzem Grund. Nach 20 Jahren ungefähr sind die Sachen ja wieder top aktuell und totschick.
Also auch zum Beispiel so Schlaghosen, jetzt ist es schon fast wieder out, aber im Kleiderschrank von der Mama oder von den Freunden zu gucken, ist vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit einfach mega smart und eine Win-Win-Sache.
Ich habe ja das Problem, meine Mutter ist echt ein Riesenkopf, kleiner als ich. Da war alles zum Scheitern verurteilt. Und aber auch der Geschmack, entschuldige mal. Meine Mutter war aber auch nicht im Exquisiteinkaufen.
Nee, meine Mutter war immer im Exquisiteinkaufen.
Meine Mutter hat geguckt, ob sie in VEB Jugendmode was kriegt, weil das passte ihr ja. Bis dann die Wende kam und dann konnte ich auch mal einen Ledermantel abstauben.
Den Mantel haben wir auf einem Markt in Italien gekauft. Der gefiel mir so sehr. Und dann musste ich aber leider bald feststellen, dass ich ihn nur aufgeknöpft tragen konnte und habe dann dich gesehen, so schön schlank.
Aber der ist ja auch für dich zu lang gewesen eigentlich.
Nein.
Ach so, das ist, bei mir ist es ein Kurzmantel.
Da hinten irgendwo hier. Hier, das ist so ein richtiges Mama-Teil. So durchsichtig mit so spitzen Krumpeldings dran. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber da gibt es so ein Foto von mir, wo ich 3 bin und du mich fütterst auf dem Arm hast. Und irgendwie gibt mir das, wenn ich das anhabe, wie so ein Stück Mama, so eine zweite Mama-Haut, die mich umarmt.
Wird einem warm ums Herz, oder? Ein Thema, 4 Facetten. Heute haben wir uns mit Modefragen beschäftigt. Damit sind wir jetzt durch. Wer mehr von der Echtzeit will, findet sich in der Deutschlandfunk-App, immer zu einem Thema. Oder man hört uns im Radio, im Deutschlandfunk Kultur, live und in Farbe, immer samstags von 16 bis 17 Uhr mit Musik und mit unseren preisgekrönten Serien. Mein Name ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, ja?